Ja, hallo unsere lieben Podcasterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns hier heute zurück nach wieder einer ereignisreichen Sportwoche, muss man so sagen. Vieles mit dabei, Bundesliga mit dem deutschen Klassiker, Champions League unter der Woche gewesen, Formel 1 am Wochenende in Brasilien, dort ging es auch so ein bisschen drunter und drüber. Also ging mal wieder viel ab und mit mir dabei ist natürlich immer der Marvin.
Ja, hallo von meiner Seite. Ja, für den eigentlich eine noch erfolgreichere Woche, wie erfolgreich es doch war, für die deutschen Mannschaften im internationalen Geschäft. Jetzt war es noch erfolgreicher quasi. Und insgesamt aber eine gute Woche. Und ansonsten, ja, war bei mir jetzt nichts wirklich Besonderes in dem Laufe der Woche. Eigentlich alles beim Alten, viel am Arbeiten gewesen, Training und so, deshalb nicht wirklich viel Zeit dann für andere Sachen. Also ja, deshalb alles beim Alten.
Ja, ich war zur Abwechslung mal zweimal jetzt diese Woche im Stadion. Einmal am Wochenende in Osnabrück, wo es ein bitteres 1-1 aus Osnabrücker Sicht gab. Man hat lange geführt und dann eine Nachspielzeit in der 90. plus 3, was meine ich, durch den Standard das 1-1 bekommen, was trotzdem noch ein gutes Ergebnis ist, aber ja, ist trotzdem bitter, wenn man sich so den Spielverlauf anguckt. Und dann war ich am Dienstag noch in Dortmund, Champions League, war auch sehr, sehr cool. Und ja, ich war ein bisschen auf Shopping-Tour mal wieder, was meine Sammlung angeht. Da rede ich ab und zu mal hier im Podcast drüber. Hab mir dort ein Charles Leclerc-Modell gekauft. Für die treuen Hörer wissen ja, dass ich mir den gelben Leclerc aus Monza letztes Jahr bestellt habe. Jetzt habe ich mir das passende Modellauto von Luxmart noch dazu bestellt. Und ich hatte so ein bisschen die Auswahl Luxmart oder BBR, aber bei Luxmart unter den Unterboden deutlich besser gemacht als BBR. Und ich auch schon die BWR-Version des normalen F175 habe, habe ich mir gedacht, dass ich mir von Luxmat dann den F175 mit dem Monster Livery von letztem Jahr hole. Ja, dazu noch einen Helm von Fernando Alonso von Ferrari. Mittlerweile rar gesät und eher teuer sind, konnte ich günstig ersteigern. Und sonst, ja, war auch arbeiten, auch bis gerade eben noch. Und ja, sonst im Gym gewesen, aber ja, war schon eigentlich einiges los, vor allem durch die zwei Stadionbesuche war natürlich immer was geboten. Auf das Dortmund gegen Newcastle-Spiel gehen wir, glaube ich, gleich noch drauf ein, wenn wir über den europäischen Fußball sprechen. Aber ich glaube, erstmal fangen wir mit dem nationalen Fußball in der Bundesliga an. Du hast es schon angesprochen. Ja, du warst im Stadion beim Topspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern, der deutsche Klassiker. Ja, wenn man sich natürlich die Statistik der letzten 10 Spiele anguckt, war es häufig eine einseitige Sache und so war es auch dieses Mal. Letztes Jahr gab es da noch ein Unentschieden, das war von den letzten 11 Spielen Bayern gegen Dortmund das einzige Mal, dass Dortmund gepunktet hat gegen die Bayern. Und ja, dabei blieb es auch letztes Jahr natürlich dieses aus Münchner Sicht bittere 1-1, das man von Modest noch spät bekommen hat. Oder nee, es waren 2-2, ja, zum Ausgleich erst 2-2. Nach 2-0 Führung hat man das Spiel dann noch hergegeben. Aber dieses Mal hat man ja nichts anbrennen lassen. Ich bin perfekt zum Anschluss nach Hause gekommen aus Osnabrück. Also war wirklich, ich glaube, 10 oder 20 Sekunden nach Spielanpfiff habe ich den Fernseher angeschaltet. Ja, und die Bayern natürlich früh mit der Führung durch Upamecano. Das war ja unklar, wie die Bayern spielen werden, haben dann mit dem angeschlagen Upamecano gespielt, der bis zur 60. Das Spiel absolviert hat. Und Leon Goretzka, der auch nach seinem Handbruch wieder gespielt hat auf der 6. Und dann im Nachhinein nach der Einwechslung, beziehungsweise Auswechslung von Upamecano, ging er in die Innenverteidigung, wie schon im Pokalspiel gegen Preußen Münster in der ersten Runde. Und Upamecano, ja, hat direkt ein Ausrufezeichen gesetzt, früh in der 4. Minute war es, meine ich. Per Kopfball konnte er da das Tor für die Bayern machen, was natürlich psychisch sehr, sehr wichtig war, wenn man schon so früh einen Nadelstich setzt. Zumal die Kritik ja auch nach dem Pokal aus gegen Saarbrücken nicht gerade gering gegen die Bayern war. Und danach haben sie es die nächsten Viertelstunde, 20 Minuten überragend gespielt. Das 2-0 war für mich eines der, in der Entstehung eines der schönsten Tore dieser Bundesliga-Saison bis jetzt. Vor allem durch Leroy Sané, der zusammen mit Goretzka dann Doppelpass spielt und den Konter perfekt ausspielt, zu Harry Kane rüberlegt, der eiskalt ja, in neuner Manier den Ball da reinmacht. Danach ja, hatten die Bayern sogar auch noch ganz gute Chancen, vielleicht noch das Ergebnis zu erhöhen. Harry Kane mit einem Innenpfostenschuss, wo dann zwar abseits gepfiffen worden ist, allerdings nachher hat man ja gesehen, dass es kein Abseits war. Und auch weitere Offensivakzente, hauptsächlich der Bayern Dortmund, hat nur schwer ins Spiel gefunden. Sie hatten halt häufig, oder sie hatten auch viel den Ball im gegnerischen Drittel, aber sie haben halt kaum bis gar keine Torchancen ja, sich herausspielen können. Ja, die einzig ernstzunehmende Chance der Dortmunder im ersten Durchgang war da die Chance von Daniel Malen kurz vor der Halbzeit, wo er den Ball ja, aber auch schon ein bisschen über das Gehäuse von Manuel Neuer schießt. Aber sonst, der BVB hatte keinen Torschuss in der ersten Halbzeit. Manuel Neuer musste nicht einmal irgendwie zur Tat springen. Also das war eine sehr, sehr ruhige Halbzeit für den ehemaligen Welttorhüter. Und dann mit Beginn der zweiten Halbzeit hätten die Bayern eigentlich fast schon direkt aufs 3-0 stellen müssen. Jamal Musiala mit einer Riesenchance, kurz auf Wiederanpfiff. Das hätte das Ding schon früh entschieden. Danach gab es dann eine folgende Ecke, wo Masraoui aus, ich glaube, 5, 6 Metern den Ball deutlich übers Gehäuse jagt. Also da hätte man auch noch mehr draus machen können. Und danach, natürlich hat der BVB mehr und mehr das Heft in die Hand genommen, weil man halt, ja, wenn man zu Hause 2-0 hinten liegt gegen Bayern, dann musst du natürlich den Druck erhöhen. Aber bis auf eine wirklich gute Chance von Marco Reus, die Manuel Neuer überragend pariert hat, gab es da auch wenig. Sie hatten noch einen Außennetzschuss von Netscher. Aber sonst war halt wirklich für Manuel Neuer nichts zu tun. Er natürlich hatte der BVB zu dem Zeitpunkt mehr Ballbesitz. Aber sie wurden halt nicht wirklich zwingend vorm Tor. Und die Bayern hatten da halt auch schon noch gute Chancen, wenn man sich zum Beispiel eine weitere Chance nach dem Konter von Sané anguckt, wo Kobel überragend hält, noch ein weiteres Mal gegen Musiala hat er gut gehalten. Ja, und dann ist das passiert. Zudem gab es noch ein ganz, ganz knappes Abseitstor der Bayern, wo es wirklich um Millimeter ging. Natürlich Abseits ist Abseits. Das kann es natürlich nicht als Chance richtig werten, aber es war halt sehr, sehr knapp. Und dann ja, ist das gefallen, was irgendwie schon ja, unaufhaltsam für den BVB schien. Die Bayern haben aus 3-0 gestellt nach dem sie halt wirklich sehr, sehr schwach dort verteidigt haben. Also Kingsley Coman mit der Reingabe auf Harry Kane, der kann den Ball im 16er annehmen, sogar noch warten, bis Kobel reagiert und in die andere Ecke springt und schiebt ihn dann links ins Tor rein. Also da war natürlich, da war aller spätestens klar, dass das Spiel gelaufen ist. Und Bayern konnte dann noch aufs 4-0 durch Harry Kane stellen, der in seinem ersten Spiel gegen den BVB direkt 3 Tore geschossen hat. Damit seine Torausbeute in der Bundesliga auf 15 Tore in 10 Spielen heraufgeschraubt hat. Also, das ist eine Quote, die kann man mal so, kann sich sehen lassen. Also, überragende Leistung von der gesamten Bayern-Mannschaft, sowohl in der Defensive, Offensive, als auch im Mittelfeld. Man hat den Zusammenhalt der Mannschaft gespürt, man hat gespürt, dass sie unbedingt eine Reaktion zeigen wollten nach dem bitteren Pokal aus in Saarbrücken. Und das hat perfekt funktioniert. Man hat hinten wenig bis gar nichts zugelassen. Vorne hat man. Ja, hätte man auch noch, sage ich ganz ehrlich, auch noch vielleicht ein, zwei Tore mehr schießen können. Natürlich sind 4-0 schon heftig. Wenn ich den ganzen Spielverlauf sehe und auch die 20 Minuten, wo der BVB mehr Spielanteile hatte, würde ich sagen, ein 3-0 wäre den Umständen entsprechend gerecht gewesen. Aber am Ende ist der BVB auch, sage ich mal, ein bisschen in sich zusammengefallen mit dem Fehlpass von Süle vor dem Tor von Kane. Also, ja, da war die Messe, eigentlich war die Messe schon nach 10 Minuten gelesen, weil man schon wusste, die Bayern sind so hungrig und so sauer nach dem Pokal aus. Und saure Bayern oder angestachelte Bayern sind eigentlich in der Regel die stärksten Bayern. Und das hat sich halt wieder bewiesen. Vor allem, wenn es halt so gegen den BVB geht, in einem Topspiel. Ja, war es eine überragende Leistung. Ich war sehr, sehr zufrieden, war sehr, sehr glücklich. Ja, dann haben natürlich auch ein paar Dortmunder oder einige Dortmunder schon vorher das Stadion verlassen, was ich auch also ich persönlich bin nicht ein Fan davon, früher nach Hause zu gehen. Muss jeder für sich selbst wissen. Ich finde es jetzt allerdings auch bei so einem Schießstand nicht endlos schlimm. Allerdings wurde das den Bayern-Fans natürlich deutlich vorgehalten nach der Niederlage gegen Leipzig letztes Jahr, wo einige dann, oder wo sehr, sehr viele, muss man auch sagen, ich fand das auch keine gute Aktion, aber da schon nach Hause gegangen sind, sah das beim BVB ja ähnlich aus. Also ist das, glaube ich, nicht ganz so einseitig, dass es nur in München passiert. Ja, wie gesagt, überragende Reaktion und Ich finde, das beste Spiel unter Thomas Tuchel bei den Bayern, wo es dann ja auch noch einiges an Gesprächsstoff gab, weil Didi Hamann und Lothar Matthäus ihn ja sehr, sehr stark kritisiert hatten nach dem Pokal aus gegen Saarbrücken. Und er dann halt auch mal, ja, genervt war und eine Reaktion gezeigt hat, bei Sky das Interview abgebrochen hat. Und ganz ehrlich, das kann ich auch verstehen, das hat sich auch nahtlos weiter fortgesetzt nach dem Sieg gegen Galatasaray. Kriegt er da von einem Journalisten die Frage gestellt, warum man in der Champions League nicht ganz so gute Leistung zeigt. Also Bayern hat da in der Champions League, ich rede jetzt schon mal was über die Champions League, ich ziehe das jetzt mal was vor, wir kommen gleich noch detailliert darauf. Bayern hat von 4 Spielen 4 gewonnen, sind nach 4 Spieltagen weiter. Das ist die früheste Phase, wo man weiterkommen kann. Die nächste Mannschaft hat 5 Punkte und die tun so, als hätte Bayern jedes Spiel verloren. Das haben wir letzte Woche schon angesprochen, dass die Kritik da an den Bayern sowas von überzogen ist. Und Alter, dann hat man halt mal Arbeitssiege dabei. Also, wie gesagt, guckt man, soll sich mal andere Vereine angucken, Real Madrid oder Barcelona, Man City, die glänzen momentan alle noch nicht. Und die Bayern glänzen sogar in der Bundesliga häufig. Sie haben 4-0 gegen Dortmund gewonnen. Sie haben 7-0 gegen nee, 8-0 gegen Darmstadt, 7-0 gegen Bochum gewonnen. 4-0 gegen Bremen. Also sie haben so häufig zu Null gespielt und hohe Ergebnisse gehabt. Und auch in den anderen beiden Topspielen gegen Leverkusen und gegen Leipzig hat man gute Leistung gezeigt, bis auf die erste Halbzeit gegen Leipzig. Und ich finde das auch ein bisschen too much, muss ich ehrlich sein, die Kritik, die es da momentan hagelt. Natürlich, nach einem Pokal aus musst du kritisiert werden gegen Saarbrücken, aber in der Art und Weise, wie es gehandhabt wird von einigen Journalisten, auch von Didi Hamann insbesondere, finde ich das persönlich nicht richtig. Und ja, keine Ahnung, verstehe das halt nicht. Es ist halt in der Regel so, dass sie halt so viel labern, weil sie halt irgendwas zum Schreiben brauchen und weil es halt momentan so ein Thema ist, vor allem nach dem Pokal aus, versucht man da Presse gegen die Bayern zu machen. Kennt man ja nicht anders. Aber ich finde das irgendwie maßlos übertrieben.
Ja, wobei man sagen muss, dass die Reaktion von Thomas Tuchel jetzt auch nicht ganz so professionell war, muss ich auch an der Stelle sagen. Also ich finde, von einem
Ja,
Trainer des
aber
FC Bayerns
ich
kann
finde es
man.
richtig, wenn man mal Reaktion zeigt. Also ganz ehrlich, wenn man immer nur so weichgespült ist und mal einen hat, der dann einfach mal auf den Tisch haut. Und ich hätte auch keinen Bock mehr, oder was auch geschrieben wurde mit, er hat die Kabine verloren. Mein Gott, sie haben ultra unglücklich gegen Saarbrücken verloren. Und sonst haben sie dieses Jahr
Ja,
fast jedes
okay,
Spiel
aber
gewonnen,
das hat ja
gefühlt.
keiner geschrieben. Er hat gesagt, dass das geschrieben wurde, aber es hat ja keiner geschrieben.
Doch,
Das war ja
natürlich
das
hat das, das
Problem.
hat, das hat, natürlich, das hat. Klar, das hat Didi Hamann gesagt. Hamann hat ja auch ihn dafür kritisiert, dass er Kane so spät eingewechselt hat. Das kann ich auch verstehen. Es war ja neben konstruktiver Kritik, wie mit der Kane-Sache, die ich verstehen kann, auch Kritik dabei, die komplett unberechtigt war. Also dann halt solche Sachen zu schreiben, er hätte die Kabine verloren. Das hat Hamann das hat er am Donnerstag nach der Niederlage gegen Saarbrücken gesagt. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Und dann auch keine Entwicklung zu sehen, ja, mein Gott, also.
Stimmt auch gewissermaßen. Also ich find
Ja, also eine
gewisse Kritik
Entwicklung,
an
ich finde.
Tuchel schon, ich finde gewisse Kritik an Tuchel schon angebracht, weil wenn man sich die Bayern
Zehn Spiele,
anguckt,
19 Punkte, Bundesliga hast du jetzt 26 Punkte.
ja, aber also meiner Meinung nach, also Tuchel hat jetzt noch nicht wirklich so das, was man vielleicht von ihm erwartet. Also man ist jetzt zweimal unter ihm im Pokal rausgeflogen, man ist in der Champions League, klar, hat man jetzt die Punkte, aber das waren alles eigentlich eher schwächere Auftritte. Also gegen Kopenhagen auf Ach und Krach gewonnen, gegen Manchester, ein schwaches Manchester United auf Ach und Krach gewonnen, gegen Gala mit zwei ja am Ende schon souveränen Siegen, aber trotzdem nicht einfach. Also dafür, dass es eine recht machbare Gruppe ist, macht man sich da schon relativ viel Arbeit. Und klar gewinnen sie am Ende die Spiele, aber ich finde, eine gewisse Kritik an Tuchel ist da schon auszumachen und so Dinger wie zum Beispiel auch seine Kaderentscheidung, zum Beispiel, dass man Kimmich immer spielen lässt. Also ich kann da schon die Journalisten auch in gewissermaßen verstehen, weil ich sehe das aktuell ähnlich. Ich sehe einen Goretzka, der, wenn er spielt, immer überragende Leistung bringt und ich sehe einen Kimmich, der meiner Meinung nach nicht immer überragende Leistung spielt. Trotzdem spielt immer Kimmich und keine Ahnung, aber jetzt gegen Dortmund hat man gesehen, wie es läuft mit Kimmich und Leimer. Und ich fand mit Goretzka und Laimer, und ich fand das deutlich besser, das Spiel, du hast ja auch selbst gesagt, war der beste Bayern-Auftritt. Und Goretzka war meiner Meinung nach einer der wichtigsten Teile in dem Spiel gegen Dortmund der Bayern. Und ich finde in gewissermaßen an vielen Stellen, klar, hast du recht, an vielen Stellen ist es dann auch übertrieben und ist dieser typische gegen Bayern-Journalismus. Aber an manchen Stellen finde ich es auch wenn es hochgegriffen ist und man da über Sachen redet, über die man bei anderen Vereinen vielleicht nicht redet, wie zum Beispiel auf Ach und Krach gegen Kopenhagen gewinnen. Hätte Dortmund das gemacht, dann wäre es halt ein Sieg für Dortmund gewesen, wäre halt geil gewesen, da hätte keiner gemeckert. Aber so ist in der Situation ist halt der FC Bayern nun mal und da muss man sich halt auch mit klarkommen. Und wie gesagt, gewissermaßen finde ich die Kritik berechtigt, aber du hast völlig recht. Also an vielen Stellen, wie zum Beispiel nach einem Pokal aus, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, sowas zu sagen. Also ich habe gestern die Glanzparade gehört, da wurde gesagt, dass sowas nicht gesagt wurde. Ich habe es, um ehrlich zu sein, auch nicht zu 100% verfolgt, deshalb kann ich es nicht sagen. Aber falls Didi Hamann sowas in der Art gesagt haben sollte, unsere Meinung über Didi Hamann insgesamt ist ja generell ähnlich, dass er ja nicht so wirklich ein rechter Fußballexperte ist, ein loser Matthäus und so. Für die Menschen habe ich alle eigentlich relativ viel Respekt, auch wenn sie manchmal vielleicht auch das eine oder andere Kommentar geben, was falsch ist. Aber Didi Hamann kann man nicht so wirklich ernst nehmen. Und wenn er dann sowas gesagt hat, wie die Kabine verloren haben nach dem Pokal aus, also da muss ich sagen, so, solche Kommentare sind generell völlig Quatsch. Also das passiert ganz, ganz selten, dass ein Trainer, also die Kabine verlieren. Ich finde das völlig den falschen Ausdruck. Klar, es gibt immer zwei, drei Spieler, die dann vielleicht mit ihrer Situation unzufrieden sind, aber ein Trainer verliert eigentlich nicht die ganze Kabine. Also der Einzige, bei dem das vielleicht so ein bisschen passiert ist, Niko Kovac, bei dem
Ja,
es
wollte
halt
ich gerade auch
komplett
sagen.
gekracht hat.
Wollte ich auch sagen.
Aber ansonsten auch bei einem Julian Nagelsmann wurde das Gleiche ja gesagt. Das ist absoluter Irrsinn. Und danach haben ja auch die Spieler gesagt, dass vieles dafür verantwortlich war, aber nicht das. Also ja, wie gesagt, ich finde Tuchels Leistung jetzt auch nicht so berauschend und ich sehe auch nicht wirklich viel. Also er hat auf Ach und Krach die Liga gewonnen, auch nur mit Beihilfe. Wär der BVB nicht halbwegs dumm gewesen, hätten sie die Liga geholt und Tuchel wäre ohne Titel da gewesen. Also wie gesagt, langes Reden, kurzer Sinn. Ich
Da
finde gewisse
stimme ich dir
Kritik an
zu. Da
Tuchel,
stimmt.
ich finde gewisse Kritik an Tuchel gerechtfertigt, aber an vielen Stellen ist es übertrieben und völlig falsch interpretiert, beziehungsweise ja, völlig falsch dann auch gegen die Bayern gerichtet.
Da stimme ich dir zu. Also, dass man einige Spiele auf Ach und Krach gewonnen hat, wie zum Beispiel in Kopenhagen das Spiel. Aber ich meine, da sind wir vielleicht auf zweier, da sind wir unterschiedlicher Meinung, was ja auch vollkommen normal ist und vollkommen okay ist. Aber ich finde, in der Champions League Gruppenphase oder momentan generell dieser Phase ist es einfach wichtig, dass man Spiele gewinnt. Und
Ja,
dass es
klar.
vielleicht
Aber
manchmal auch mit
das
Hängen und
Problem
Würgen
ist halt,
ist, dass es fehlen,
das
ich verstehe dich schon, dass in solchen, dass ab und zu die reine Souveränität, wie man sie zum
es
Beispiel
wird
gegen
halt, es
Dortmund
wird
gezeigt
halt
hat,
mit,
fehlt.
es wird halt einfach mit zwei verschiedenen Augenmaß gerechnet bei dem Ganzen. Also wenn man jetzt Bayern mit Dortmund tauscht und diese Gruppenphase zeigt, würden alle sagen, wie krass hat der BVB die Champions League Gruppenphase bisher beschritten, umgeschlagen. Und beim Bayern wird gemeckert. Das ist halt einfach eine Stellung, die sich die Bayern mit der Zeit erarbeitet haben, wo man ja auch gewissermaßen darauf stolz sein soll. Aber die Erwartungshaltung ist halt so riesig. Und da muss man halt in gewissermaßen dann auch klarkommen, wenn dann halt so Fragen kommen.
Ja, da stimme ich dir auch zu. Und ich fand, ich finde, ich, es ist meine Meinung. Ich finde, dass Thomas Tuchel teilweise natürlich das vielleicht ein bisschen souveräner hätte regeln können. Weil wenn er komplett darüber steht, hätte er darüber gelacht und hätte auch bei der Pressekonferenz nicht gesagt, ja, können Sie ja die Experten Hamann und Matthäus fragen nach dem
Er
Dortmund-Spiel.
hätte das Ganze auf eine andere Art und Weise verpacken können, meiner Meinung nach.
Ja, aber ich kann ihn verstehen. Thomas Tuchel ist ein, würde ich sagen, das sieht man ja eigentlich auch immer, wenn er in der Coaching-Zone ist, ein sehr, sehr emotionaler Trainer, der 100%, der vielleicht auch ein bisschen, vielleicht manchmal nicht hundertprozentig kritikfähig ist, der sehr von seinem Weg überzeugt ist, aber ich mag es, dass er seine Emotionen rauslässt und dass er nicht so ein weichgespülter Trainer ist, der dann sich die Kritik gefallen lässt und sagt, ja, da stehe ich drüber oder sonst irgendwas. Weil ganz ehrlich, sowas wie jetzt, das ist doch eigentlich auch mal ganz interessant oder ganz schön, dass wir so eine Diskussionskultur haben, dass jeder da eine andere Meinung drüber hat. Weil ja, das tut dem Fußballgeschäft ganz gut, wenn wir jetzt hätten, der sagt, ja, ne, sollen die mal labern und so weiter. Oder vielleicht auch gar nichts dazu sagen würde, hätten wir jetzt sowas wie unsere Diskussion gerade nicht. Und das macht den Fußball in gewissermaßen auch aus. Das macht Spaß. Und ja, ich finde, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich nicht hundertprozentig voreingenommen bin oder nicht voreingenommen bin, weil ich bin halt Bayern-Fan. Ich habe auch immer gesagt, dass ich Thomas Tuchel für einen überragenden Trainer halte, dass ich ihn mag. Und deswegen stehe ich logischerweise hinter ihm und hinter dem FC Bayern und verteidige dann auf eine gewisse Art und Weise ja, seine Aussagen und verteidige auch die Leistung, die der FC Bayern momentan zeigt. Denn alles in allem, wenn ich jetzt das angenommen, Bayern hätte wäre gegen Saarbrücken nicht rausgeflogen, das wäre ein nahezu perfekter Saisonstart für den FC Bayern gewesen. Dresen hat es auch noch gesagt im Interview vom Champions League-Spiel: Wir haben 7 Punkte mehr als letztes Jahr, das ist unser bester Saisonstart seit 10 Jahren. Wir haben in der Champions League jedes Spiel gewonnen und sind halt unglücklich, vielleicht auch. Muss man sagen, ich würde jetzt nicht sagen, komplett unverdient, weil Saarbrücken krass gekämpft hat und sich das auch so verdient hat, aber unglücklich ist ja, glaube ich, schon das richtige Wort. Sehr, sehr unglücklich im Pokal rausgeflogen. Und wenn wir das Spiel gewonnen hätten, natürlich, der Konjunktiv existiert nicht im Fußball, aber wenn das nicht wäre, wäre das so ein genialer Start für die Bayern. Und dann hätte es wahrscheinlich auch weniger Kritik von Matthäus und Hamann oder von anderen Experten gegeben. Aber so ist das. Und das haben ja auch nicht nur die Bayern am Wochenende gespielt, es haben ja auch andere Vereine gespielt in der Liga. Und da kommen wir jetzt dann drauf. Ich habe, muss ich sagen, nicht allzu viel gesehen, weil ich, wie gesagt, in Osnabrück im Stadion war und
Ich
dann halt auf der Rückfahrt.
würde gerne kurz auch noch was zum Spiel sagen, weil darüber habe ich ja noch gar
Ja.
nicht geredet. Also, ja, du hast es gut zusammengefasst und ich bin da. Man muss zum BVB sagen, also die Bayern überragende Leistung, kann man nicht anders sagen, stark gespielt. Haben es auch mal ein bisschen anders angegangen, haben auch einfach mal den Gegner ein bisschen machen lassen und haben auch ordentlich viel auf Konter gespielt. Und man muss ganz ehrlich sagen, hätten die Bayern gewollt, hätten die den BVB auch 7-8-0 abschlagen können. Also. Die hätten sie, also manchmal Konter nicht konsequent zu Ende gespielt, hätten die da konsequent den Stiefel durchgespielt, wie sie es an vielen Stellen gemacht haben, hätten die die so abgefertigt, das muss man ganz klar sagen. Und zum BVB kann man sagen, der BVB hat es ja im Grunde genommen gar nicht mal schlecht gemacht. Ich fand, die waren gar nicht mal so schlecht in der Partie. Aber sobald es dann in die entscheidenden Aktionen, Pässe und so weiter ging, hat es immer gehapert bei den Dortmundern. Und ja. Sie waren so oft in guten Situationen rund um den 16er herum und dann hier ein Fehlpass, da eine falsche Entscheidung, da eine falsche Entscheidung. Und dann sind sie halt selten zu Abschlüssen gekommen und die zwei Abschlüsse, die sie richtig gut hatten, durch Reus und Mahlen, haben sie nicht genutzt. Und ja, deshalb, also das Spiel hätte auch ganz anders laufen können. Hätten die Dortmunder ja, das Ganze ein bisschen klarer gespielt, aber das hat ihnen halt einfach in dem Spiel gefehlt und da. War da am Ende der Punkt, zu dem dann halt noch diese frühe Führung, Doppelführung der Bayern hat das Ganze natürlich auch nicht einfach gemacht. Aber dann lasse ich dich weitermachen mit den nächsten Spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, dass ich gar nicht so viel dazu sagen kann, weil ich tatsächlich, ich glaube, wir können beide vielleicht nicht so viel dazu sagen, weil du warst ja im Stadion in Dortmund da auf dem Weg hin und ich war
Ja,
in Osnabrück.
ich hab aber mir alle Zusammenfassungen angeguckt und habe auch
Ja.
auf dem Weg im Zug so ein bisschen Sky Go geguckt. Ja, also erstmal zu meinem FC dann vielleicht. 1:1, ein Punkt. Muss man wieder gegen starke Augsburger in der letzten Zeit, muss man auch sagen. Muss man aber leider aus Kölner Sicht wieder mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten, weil ja, man hat in dem Spiel wieder 28 Torschüsse und macht ein Tor. Beziehungsweise nicht
Ja.
Torschüsse, aber Schüsse und macht ein Tor. Und ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Klar, die Augsburger auch mit, ich glaube, zwei oder drei Alu-Treffern und dem Tor halt. Aber der FC mit Chancen durch Waldschmidt und so. Also, Uth hatte Riesenchancen. Also, es hapert einfach vorne. Aber man merkt, dass es wird so langsam. Ich glaube, Uth und Waldschmidt jetzt, das könnte Spaß machen. Ich glaube, da kommt mit Uth jetzt vor allem, wenn der noch. Klar, der ist jetzt noch nicht auf 80%. Der muss ein bisschen Spielpraxis wieder sammeln. Der hat jetzt, glaube ich, 2 Jahre nicht ordentlich Fußball gespielt. Also, aber man merkt direkt, was der für einen frischen Wind reinbringt. Hat man ja auch schon gegen Kaiserslautern gemerkt, nach der Hereinnahme von Uth. Zwei Tore gefallen. Also, ich glaube, in der Offensive bringt Uth auf jeden Fall ordentlich viel mit für den FC. Und ich bin gespannt, wie sie es morgen im Tipico-Topspiel gegen Bochum umsetzen können. Ja. Es ist aber einfach wieder ärgerlich, weil so ein Team wie ein FC, jetzt kommen halt die Big-Spiele, wo man Punkte sammeln muss. Und wenn man dann schon so eine gute Leistung, vielleicht die leicht bessere Mannschaft ist in dem Spiel, dann muss man das auch nutzen gegen jetzt so ein Team wie in Augsburg. Man hatte schon Spiele gegen Wolfsburg oder etc., wo man gut mitgespielt hat, wo man es nicht genutzt hat, weil vielleicht auf der anderen Seite die Qualität größer war. Aber jetzt gegen Mannschaften, wo die Qualität gleichwertig ist, muss man das halt nutzen. Und da ist so ein Unentschieden gegen Augsburg, klar, ist ein Punkt, aber halt auch nicht mehr. Und in einem Heimspiel, ja, erwartet man sich vielleicht mehr. Mit so viel Torgelegenheiten natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber egal, Hauptsache keine Niederlage. Die Augsburger stark in Form gewesen mit neuen Trainer, zwei Siege, ein Unentschieden jetzt. Also, ja, bei denen lief es jetzt auch gar nicht so schlecht, hatten ordentlich Selbstvertrauen, deshalb, ja, ist das in Ordnung. Und jetzt gegen den VfL Bochum, auch wenn es schwer ist im Vonovia-Ruhr-Stadion um 18:30 Uhr, ja, muss auf jeden Fall etwas her, denn ja, gegen die Bochumer muss man einfach gewinnen. Die haben letzte Woche auf Ach und Krach gegen Darmstadt verloren, waren, glaube ich, 20 Minuten in Überzahl und hatten den Sieg in der Zeit auch trotzdem nicht verdient. Also hatten zwei Tore, wo sie eingeladen wurden. Zweimal muss man sagen, von einem sonst so starken Marcel Schuhn, der da zweimal nicht gut aussah. Aber ja, die Bochumer da halt mit dem Sieg, deshalb auch nicht mehr auf Platz 18. Da ist jetzt nämlich der FC. Und ja, jetzt am Wochenende muss da auf jeden Fall was kommen. Ich hoffe, dass man vorne die Dinger macht, hinten einigermaßen steht und dann könnte das vielleicht was werden. Weil danach ist erstmal Länderspielpause und dann kommen auch die Bayern. Wo du ja jetzt auch weißt, dass du da bist, das freut mich sehr. Ja, muss man
Mich
sehen, da
auch.
gibt es wahrscheinlich auch eine Packung, ist natürlich auch äußerst, äußerst kacke, auf die Bayern nach der Länderspielpause zu treffen. Ja, vielleicht kommt da der ein oder andere gebeutelt wieder, aber die USA-Reise ist jetzt auch nicht. Also ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, so nach einem Champions-League-Woche wäre das deutlich besser, auf die Bayern zu treffen. Aber naja, muss man abwarten. Und ja, also schwierige Lage. Gegen Bochum muss auf jeden Fall was geholt werden. Danach kommen auch noch Spiele gegen Mainz, Union, Heidenheim, auch noch Freiburg. Also ja, das sind Spiele, du musst jetzt was holen. Und ich bin immer noch nicht jetzt so komplett in Sorge, muss ich sagen. Ich bin da eigentlich noch halbwegs entspannt, weil da unten halt viele Mannschaften sind, die nicht so überzeugen. Ich glaube, vieles wird sich dann auch so nach der Winterpause entscheiden, wo dann die Wege hingehen. Aber ja, natürlich Köln natürlich aktuell mit der deutlich schlechtesten Ausgangsposition. Und da muss man jetzt abwarten, wie es weitergeht. Und ja, dann Leverkusen mit dem nächsten Sieg, bleibt weiterhin ungeschlagen. Aber diesmal ein bisschen auf Ach und Krach, muss man sagen, mit einem 3:2 gegen Hoffenheim. Und Hoffenheim hat es gut gemacht. Haben zwei starke Tore gemacht gegen die Leverkusener und haben sie vor allem in der zweiten, mit einem starken Beginn in der zweiten Halbzeit ordentlich unter Druck gesetzt. Am Ende konnten die Leverkusener dann trotzdem gewinnen. Durch zwei, muss man sagen, Traumtore von Grimaldo. Schweißt den zweimal in den Knick. Fast eine Fotokopie voneinander, die beiden Tore.
Ja.
Und ja, macht er einfach richtig gut und Leverkusen holt den nächsten Sieg, bleibt Tabellenführer. Und da muss man auch sagen, wo wir das mit dem einer der stärksten Saisonstarts von den Bayern angesprochen haben, dass der Saisonstart halt so ein bisschen leidet, der Bayern, ist halt einfach, weil Leverkusen so stark einen aufspielt. Also
Ja.
normalerweise hast du das nicht, dass so eine Mannschaft da noch so ungeschlagen ist. Und dann steht Bayern da halt mit 7 oder Punkten oder so vorne. Und dann sagen alle, ja, ist wieder eine eindeutige Kiste. Und jetzt hat man einfach mal Leverkusen, die halt auch stark spielen und wo man dann einfach mal abwarten muss. Ja, dann Leipzig verliert gegen Mainz. Überraschend, muss ich sagen. Also die Leipziger eigentlich gut in Form gewesen und die Mainzer holen nach dem Rücktritt von Bo Svensson, den wir, glaube ich, in der letzten Folge gar nicht angesprochen haben, der meiner Meinung nach völlig verständlich ist an der Stelle. Finde es auch gut, wenn so Trainer dann sagen, ja, ich merke, hier, das macht keinen Sinn mehr, ihr braucht frischen Wind, ich habe keine Mittel mehr, vielleicht kann ein anderer euch besser helfen, auch wenn ich den Verein liebe. Ja, finde ich eigentlich ganz gut und direkt ohne ihn daran zu tun.
Hatte.
Ich fand es auch ein starkes Zeichen,
Die
die Mainzer
Mainzer
haben,
haben,
glaube
glaube
ich,
ich,
nach
nach
dem Spiel einen Post hochgeladen für Bo. Also finde ich cool, dass man da so
ja.
einen glücklichen, trotz der bis dato Lage, man war 18. vor dem Spiel, dass man da so gut auseinandergeht. Bo Svensson wurde ja auch noch vor dem Spiel verabschiedet und hat da auch, glaube ich, sehr, sehr viel Liebe erfahren. Ich glaube, zu schätzen, was der Junge da vor, ich glaube, 3 Jahren war es jetzt geleistet hat, als Mainz ja ganz unten stand mit einem Punkt, glaube ich, nach der Hinrunde oder so. Dann diesen Verein, die Mannschaft komplett umgekrempelt haben und sie auf einmal und alles gewonnen haben. In dem Jahr, wo dann ja Schalke das erste Mal abgestiegen ist. Ja, ich glaube, das.
Auf die Leistung in den letzten Jahren und
Ja,
muss man jetzt sehen, wer da Neues kommt. Ich glaube, die aktuelle Lösung ist nur eine
Interimslösung und muss man abwarten. Leipzig natürlich bitter, waren eigentlich die bessere Mannschaft, verlieren da am Ende 2-0. Ein typischer Ausrutscher. Das ist jetzt schon der zweite, nachdem man gegen Bochum 0-0 gespielt hat, jetzt also gegen Mainz verloren, gegen zwei Mannschaften, die im Abstiegskampf stehen, muss man so sagen. Und deshalb natürlich für die Mainzer das sehr, sehr bitter. Und ich glaube, das letzte, ah nee, zwei Spiele gibt es vielleicht noch zu besprechen. Heidenheim gewinnt 2-0 gegen Stuttgart. Was sagst du
Ja.
dazu?
Ja, also muss man sagen, die Stuttgarter eigentlich mit den besseren Chancen. Aber ohne Seo Gyurassi da vorne, ja, läuft es irgendwie nicht ganz so bei den Stuttgartern. Sie haben ja kein schlechtes Spiel gemacht, aber ihnen hat dort einfach der letzte Punch gefehlt. Ich habe halt, wie gesagt, auch nur die Highlights mir angeguckt und habe auch nur die. Ja, im Podcast was über das Spiel gehört, weil selber habe ich das Spiel nicht sehen können, weil ich am Sonntag damit beschäftigt war, mein Handy zu reparieren, nachdem ich das Ding nach dem Saarbrücken-Spiel ja kaputt gemacht hatte. Und ja, unglücklich, aber für die Heidenheimer natürlich weitere Big Points. Sie ja, lösen sich aus der Abstiegszone. Und in solchen Spielen zu punkten, wo man es vielleicht nicht ganz so erwartet, ist natürlich sehr wichtig. Vor allem, weil jetzt ein schweres Auswärtsspiel in der Allianz Arena folgt, wo man ja natürlich der klare Underdog ist, aber das ist so ein Spiel, da kann man dann vielleicht auch was befreiter aufspielen nach so einem Heimdreier, weil man sagt, ja, wir haben jetzt gegen Stuttgart gewonnen, wir haben eine ganz gute Ausgangsposition und wir haben gegen die Bayern sowieso nichts zu verlieren. Wir können da frei aufspielen und ja, das ist der Vorteil für Heidenheim jetzt auf jeden Fall. Sie gehen mit Rückenwind in das Spiel am Samstag gegen die Münchner.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, die Bayern werden das Ding ziehen. Aber den Heidenheimern gefällt es ja auch, wenn die andere Mannschaft so ein bisschen das Spiel macht. Und ja, deshalb glaube ich, könnte es je nachdem vielleicht ja, den Heidenheimern zugutekommen. Es könnte ein enges Spiel werden. Aber klar, wenn sie unter die Räder geraten, kann es genauso auch in die andere Richtung gehen. Also da muss man mal schauen. Und das letzte Team, womit wir dann ja auch fast schon den Übergang ins europäische Geschäft machen können, ist, glaube ich, das Krisenteam aktuell der Bundesliga, der Tabellen 16. Und das ist der erste FC Union Berlin. 3-0 Niederlage gegen Frankfurt. Dabei muss man sagen, mit einem nicht mal so schlechten Auftritt, waren eigentlich sogar die fast bessere Mannschaft. Aber Frankfurt macht halt einfach im Namen von Omar Musch 3 Schüsse, 3 Tore. Union auf der anderen Seite, glaube ich, mit mehreren Aluminiumtreffern und anderen Chancen. Also ein Bild, was aktuell zu Union einfach passt. Und ja, die nächste Niederlage in der Liga, aber sie haben diese Niederlagenserie von, ich glaube, 12 Spielen gestoppt, nämlich in der Champions League. Und da kommen wir zum internationalen Geschäft und zum Thema, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe, dass es diese Woche im internationalen Geschäft noch besser lief als letzte Woche, wo ja alle deutschen Mannschaften gewonnen haben, bis auf Union. Diese Woche hat Union gegen Neapel in Neapel unentschieden gespielt und alle anderen deutschen Mannschaften gewonnen, wo wir gleich natürlich auch noch genauer drauf zu reden kommen, wobei ich sagen muss, es gab jetzt eigentlich so gar nicht die spannenden Ereignisse. Also Frankfurt-Freiburg in der Euroleague, Leverkusen auch, war eigentlich ein Selbstläufer, auch wenn Leverkusen es ein bisschen spannender gemacht hat, weil sie auch, glaube ich, nicht mit der kompletten ersten Geige gespielt haben. Ja, und dann ja Champions League Bayern am Ende dann auch eigentlich souverän. Klar, dann kriegst du nochmal ein Tor, aber war dann eigentlich alles klar. Und der BVB, da kannst du ja gleich noch drüber reden. Aber die Unioner mit einem 1:1 gegen Neapel und mit einem ja, ziemlich beherzten Auftritt, muss man sagen. Also klar, die Neapolitaner mehr vom Spiel, die Unioner mit einigen Kontern, die sie gesetzt haben, wodurch sie auch das 1:1 dann erzielen konnten. Und ja, es dann am Ende auch ins Ziel bringen konnten und ja, den ersten Punkt in der Champions League geholt haben. Nachdem man ja eigentlich nahezu jedes Spiel unglücklich verloren hat, also gegen Real in der letzten Sekunde das 1-0 kassiert, gegen Braga in der letzten Sekunde das 4-3 oder 3-2 war es? Nee, 4-3.
3-2 nach 2-0,
3-2.
3-2 nach 2-0 Führung.
Genau. Gegen Braga das 3-2 kassiert in letzter Sekunde, gegen Neapel 1-0 verloren, das Hinspiel. Jetzt mal ein 1-1. Macht natürlich Hoffnung auf Euroleague. Also im Champions League-Rennen nehme ich sie raus. Aber vielleicht kann man sich gegen Braga noch in den Kampf um Platz 3 und die Euroleague durchsetzen. Das wäre gut für die Unioner und natürlich auch für den deutschen Fußball. Dann hätte man drei Mannschaften vermutlich in der nächsten Runde im Achtelfinale der Euroleague, beziehungsweise Union müsste ja nochmal in die Zwischenrunde und je nachdem Freiburg vielleicht auch, je nachdem, ob die Erster oder Zweiter werden. Aber ja. Auf jeden Fall vielleicht ein Weckruf für die Unioner. Jetzt am Wochenende geht es gegen Leverkusen. Wird natürlich eher schwer, aber vielleicht, wenn sie da nochmal ihre defensive Stärke auf den Platz bringen, vielleicht können sie da noch ein Ausrufezeichen setzen. Ich bin gespannt. Ich glaube eher nicht dran, aber ich lasse mich gern eines Besseren überzeugen. Und ja, ansonsten kannst du ja noch über Dortmund Newcastle reden.
Ja, war ein toller Stadionbesuch, muss ich sagen. War das erste Mal, dass ich in der Champions League so früh im Stadion war, sonst war ich immer bei 21 Uhr spielen. Diesmal war es ja schon um 18:45 Uhr. Aber ja, hat sich trotzdem angefühlt, als wäre es was spät. Ja, muss man sagen, nachdem es ja ein bisschen Kritik gab an der Stimmung im Stadion gegen Bayern, haben die Dortmunder gegen Newcastle starke Stimmung gemacht, aber auch die Engländer für englische Verhältnisse haben sie da echt gut gegengehalten. Vor allem, das hatte ich persönlich noch nicht erlebt, im Heimbereich in Anführungszeichen. Wir hatten Sitzplätze zwar, aber da waren halt sehr, sehr viele Newcastle-Fans und die haben sich alle dann, da wo die Essstände und so weiter im Stadion sind, getroffen, haben Kreise gebildet, haben Lieder gesungen die ganze Zeit, schon ja, eine halbe, dreiviertel Stunde vor Anpfiff. Also das fand ich sehr, sehr cool. Vor uns saßen noch einige Engländer, aber ja, natürlich typisch Englisch haben, oder typisch englische Fußballfans, muss man sagen, haben häufig einen sehr, sehr großen Mund oder ein sehr, sehr großes Mundwerk. Haben uns dann auch häufig, also war ein Typ, der war Mitte 50, würde ich ihn schätzen, der meinte, uns irgendwie provozieren zu müssen, obwohl er irgendwie gar nicht zu provozieren gefühlt hatte, weil Newcastle ziemlich wenig auf die Reihe bekommen hat. Bis auf den Kopfball von Joe Linton war da ziemlich wenig dabei für die Engländer, während Borussia Dortmund ein überragendes Spiel gemacht hat. Noch hochverdient mit 2:0 gewonnen hat und damit jetzt die Gruppe, die Todesgruppe tatsächlich anführt, weil PSG auswärts in Mailand verloren hat. Der BVB hat jetzt auch ein schweres Auswärtsspiel in Mailand und danach empfängt man PSG, was natürlich ja, sehr, sehr schwierig sein wird für die Dortmunder. Aber wenn sie einen Punkt, glaube ich, aus dem Spiel aus einem der Spiele mitnehmen sollte, das Weiterkommen, nee, nicht das Weiterkommen, aber die Europa League auf jeden Fall schon mal mehr oder weniger safe sein. Natürlich wäre es ideal, wenn man einen Dreier da mit bei hat in den beiden Spielen. Vielleicht gegen PSG wie letztes Mal 2020, wo Erling Haaland da sein CL-Debüt für Dortmund gegeben hat. Wird schwer, aber PSG ist momentan auch in der Liga nicht gut am Performen. Also alles möglich für den BVB in der
Am
Todesgruppe.
besten holt man jetzt direkt was gegen Mailand im San Siro.
Ja, das wäre sehr, sehr wichtig. Also da, wenn man da mindestens einen Punkt mitnimmt, dann hat man sehr, 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 sehr gute Karten für ein Weiterkommen. Wenn zudem auch noch irgendwie Newcastle einen Punkt in Paris holen sollte, wäre das nahezu perfekt für den BVB.
Ja, vielleicht wird.
Einziger Wermutstropfen muss man vielleicht sagen für den FC Bayern ist, dass Jamal Musiala sich verletzt hat im Spiel gegen Galatasaray. Er wird am Wochenende gegen Heidenheim ausfallen und auch nicht mit dem DFB auf Länderspielreise gehen. Also er hat sich wohl einen leichten Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Nichts Dramatisches, aber er soll 2 bis 4 Wochen wohl ausfallen. Je nachdem ist er dann ja aber nach der Länderspielpause wieder da für die Bayern.
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich. Wo wir vielleicht kurz beim nächsten Thema
Den Kader. Und ich muss sagen, ich kann es nicht ganz nachvollziehen.
Also,
So, auch
und
gewisserweise
Blasi
schon, aber
auch.
Leistungs,
Ja,
das kann ich nachvollziehen.
aber Marvin Ducksch, leistungstechnisch kann ich das nicht wirklich nachvollziehen, weil bisher in dieser Saison war er auch kurz verletzt. Aber insgesamt hat er jetzt noch nicht so viel abgerissen. Und ja, ich weiß nicht. Klar, ich kann den Punkt verstehen mit Füllkrug und Ducksch, aber ja, kam für mich ein bisschen plötzlich.
Ja, muss ich auch sagen, das habe ich auch irgendwie etwas überrascht. Keine Ahnung. Werder Bremen, er hat natürlich getroffen gegen Wolfsburg. Aber sonst, keine Ahnung, vielleicht will er da irgendwie diese Connection mit Füllkrug aufbauen und ihn noch
Ja,
als
ja.
Backup-Neuner mit dabei haben. Aber hat mich auch irgendwie gewundert, warum er nominiert worden ist. Allerdings muss man auch sagen, bis auf Füllkrug performt halt auch kein deutscher Stürmer momentan richtig stark. Und wenn er halt eine echte Neun noch als Reserve haben will, dann kann man das vielleicht irgendwo verstehen, ihn dann als Möglichkeit mal mitzunehmen. Vor der Europameisterschaft will er ihm vielleicht nochmal die Chance geben, sich zu beweisen. Mal gucken. Was Julian Nagelsmann hat sich er und sein Team haben sich sicherlich ja was dabei gedacht, was sie dann zeigen werden bei der Länderspielpause, die dann nächste Woche ansteht. Worauf wir uns beide natürlich wieder sehr, sehr freuen. Nicht. Aber ja, dann
Ja,
kommen wir
also es
zum
nimmt wirklich
Guten.
Überhand, ne? Also es ist jetzt die dritte
Ja.
Länderspielpause im November, Anfang November.
Ja,
Also
das ist ehrlich krass.
bei aller Liebe. Also es ist wirklich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber sonst war es nicht so krass.
Ja, gut, letztes Jahr war es natürlich nicht so krass, weil die WM noch dabei war. Ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren, aber selbst da war es, glaube ich, weniger. Also, nimmt schon Maße an, die, ja, sehr, sehr hoch sind. Dann würde ich noch kurz auf die Europa League zu sprechen kommen. Also Conference League, dort waren die deutschen Mannschaften auch sehr erfolgreich. In der Euro League, Freiburg und Leverkusen mit Siegen haben sich dadurch, die Leverkuser sind schon durch, Freiburg hat sich sehr, sehr gute Chancen aufs Weiterkommen damit herausgespielt. Und auch die Frankfurter in der Conference League mit einem wichtigen Sieg, gleichzeitig hat Saloniki gepatzt. Also wenn sie zu Hause ihr Spiel gegen Saloniki gewinnen sollten, hätten sie sehr, sehr gute Chancen direkt in die K.O.-Phase der Conference League reinzuziehen. Also für die deutschen Mannschaften läuft es also sehr, sehr gut international momentan. Allerdings ist das ja auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, war letztes Jahr genauso. Und dann sind zumindest der Champions League alle Mannschaften im Achtelfinale rausgeflogen, bis auf die Bayern, die waren im Viertelfinale fällig. Also ja, natürlich wäre es schön, wenn sie alle international überwintern. Aber das bleibt dann noch abzuwarten. Und dann würde ich jetzt auch zur Formel 1 kommen, wenn du jetzt nicht noch was hättest, was du noch einwerfen
Ne.
kannst.
Ne.
Ja, der große Preis von São Paulo in Interlagos stand an. Und ja, der Freitag, es war wieder ein Sprintwochenende. Wobei ich sagen muss, dass ich das also Sprint-Shootout und auch das Sprintrennen nicht verfolgt habe. Also Sprintrennen habe ich mir auf dem Handy nebenbei so ein bisschen laufen, habe ich nebenbei auf dem Handy laufen lassen während des Bayern-Spiels, habe aber fast gar nicht drauf geguckt, habe zwischendurch mal mir die Stände angeguckt. Und es war irgendwie ein sehr, sehr komisches Wochenende. Irgendwie mit Ergebnissen, mit denen man irgendwie gar nicht so gerechnet hätte. Also am Freitag im Qualifying lief es schon irgendwie ein bisschen verrückt ab mit Lance Stroll auf Platz 3, Alonso auf Platz 4, also Aston Martin wieder erstärkt. Hat man irgendwie gar nicht auf der Rechnung gehabt, nachdem es in den letzten Rennen nur bergab ging. Dann Max Verstappen auf Pole konnte man absehen. Charles Leclerc auf Platz 2 war auch noch halbwegs vorhersehbar. Aber ja, dann, das ist, also dann im Rennen irgendwie ist so viel Komisches passiert. Im Sprintrennen konnte Max Verstappen vor Lando Norris gewinnen. Norris zwar mit der Pole, aber Verstappen mit dem Sieg. Dritter wurde Sergio Perez. Vierter wurde, meine ich, George Russell, fünfter Charles Leclerc, sechster Lewis Hamilton, wobei das auch irgendwie richtig weird war. Die Mercedes, die eigentlich so als Reifenflüsterer bekannt waren, hatten enorme Reifenprobleme am Freitag. Hamilton hatte, ich glaube, zwischendurch 6 oder 7 Sekunden Vorsprung auf Leclerc und der ist innerhalb von 4 Runden geschmolzen und Leclerc hat ihn dann überholt auf der Strecke. Er wäre fast noch von Tsunoda überholt worden. Also sehr, sehr weird. Also Hamilton auf 6 oder auf 7, auf 8, Carlos Sainz. Wobei man auch sagen muss, dahinter ging es ordentlich ab. Vor allem Daniel Ricciardo und Oscar Piastri haben da eine tolle Show im Sprint geliefert. Da habe ich noch mir den Highlights angeguckt. Also war sehr, sehr cool. Auch Ricardo, der ja wieder erstarkt ist, macht sehr, sehr Bock, ihn wieder so fahren zu sehen. Dann ja, im Hauptrennen, ja, das war für Charles Leclerc schon vorbei, bevor es angefangen hat. Ich konnte nicht glauben, was ich da sehe. Also ich, Einführungsrunde, ne, ist man ja häufig noch so ein bisschen am Handy und so weiter checkt noch die letzten Sachen ab, so vom Rennstart. Ich bin so auf mein Handy, ich gucke auf mein Handy, in dem Moment gucke ich auf den Fernseher und dann sehe ich Charles Leclerc in der Wand. Ich dachte im ersten Moment, er hätte einen Fahrfehler begangen und hätte sich selber ins Aus befördert, durch zu starkes Reifenaufwärmen. Allerdings hat er dann direkt den Funkspruch gemacht, dass er keine Hydraulik hatte. Und ja, hat dann auch gesagt, dass er, also er sagt, why the fuck am I so unlucky? Also warum habe ich so ein verdammtes Pech? Also ja, also ohne Scheiß, ich glaube, da kannst du mir sicherlich zustimmen. Ich habe selten einen Formel-1-Fahrer erlebt, der so viel Pech in seiner Karriere hatte wie Charles Leclerc. Und ich bete und ich hoffe, dass es sich nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren oder irgendwann, wenn er bei Ferrari fährt, auszahlt, dass er so viel leiden musste und dass er mal Glück hat, weil ganz ehrlich, wann hatte der Junge denn mal Glück? Also, wie kann dir das Auto denn vorm Start geht dir das Auto, da fliegt dir das um die Ohren? Und es ging ja für ihn sogar noch im Pech, lief es ja noch halbwegs glimpflich für ihn aus. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hatte ja vermutet, dass die Hydraulik kaputt gegangen war und er dadurch keine Servolenkung hatte. Und wenn du keine Servolenkung in Formel 1 hast, da kannst du nichts machen. Das Auto, das
Ja.
ist wie steif, da kannst du ja nichts machen. So, und nach den Inspektionen bei Ferrari ist herausgekommen, dass nicht die Hydraulik kaputt gegangen ist, sondern dass das, was am Motor wohl, dass es eine Fehlfunktion am Motor war. Und dass dann das Sicherheitssystem des Motors sich eingeschaltet hat und dann die Servolenkung ausgeschaltet hat. So, zum Glück hat dieser Sicherheitsmodus des Motors sich aktiviert, weil wenn das nicht passiert wäre, wäre Charles Leclerc ungefähr 5 Sekunden später der Motor komplett um die Ohren geflogen, also er wäre explodiert, also er hätte Feuer gefangen und was weiß ich, das wäre wahrscheinlich so aussehen oder noch schlimmer wie bei Sainz letztes Jahr in Österreich. Sein Motor hat wohl überlebt, also sein Motor, er muss keinen Motorwechsel jetzt machen fürs nächste Rennen in Las Vegas, von dem, was ich gehört habe. Aber natürlich trotzdem enorm bitter für ihn. Er ist von Platz 2 ins Rennen gegangen. Die Rennpace sah im Sprint ganz ordentlich aus, wenn man dann Carlos Sainz gesehen hat. Was er im Rennen noch rausholen konnte, wäre ein Podium mehr als so möglich für Leclerc gewesen, was vor allem an dem Wochenende sehr, sehr nötig gewesen wäre, weil Mercedes so am Struggeln war und Ferrari viel besser war. Man hat zwar insgesamt Punkte auf Mercedes gut gemacht, aber viel zu wenig. Der Abstand beträgt 20 Punkte bei noch 2 Rennen hätte Leclerc, ich sag mal, das Rennen auf P3 beendet, was meiner Meinung nach mehr als realistisch gewesen wäre. Wäre der Abstand nur bei 5 Punkten und das jetzt mit 2 Strecken, die Ferrari liegen, noch vor uns, wäre das eine sehr, sehr gute Ausgangsposition für Ferrari, gewesen, um sich den zweiten Platz zu sichern in der Konstrukteurswertung. Aber ja, so ist das schwer. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass sie es schaffen. Ja, dann im Rennen war dann nach Kurve 1 auch schon eine rote Flagge, weil es eine Kollision gab zwischen Alex Albon, Kevin Magnussen, und Nico Hülkenberg. Hülkenberg, der da zum Glück keinen Schaden von getragen hat, aber ja, ganz viel Debris, der da auf der Strecke lag. Zudem Daniel Ricciardo, der mit einem Reifen von Albon war es am hinteren Teil des Autos am Heckflügel getroffen worden ist und er und Magnussen sind dann, beziehungsweise er und Piastri sind dann mit einer Runde Rückstand ins Rennen nach dem Restart gestartet. Und ja, da muss man sagen, war das Rennen bis auf den Kampf um Platz 3, ja, nicht sonderlich spannend. Also ich frage mich, warum auch immer, ich frage mich wirklich, was mit Mercedes los war. Wir haben, glaube ich, beide gedacht, dass es für Mercedes ein gutes Rennen sein wird, weil Brasilien war letztes Jahr die Strecke, wo Mercedes am stärksten war. Dort haben sie einen Doppelsieg geholt. Und auch rein von der Streckencharakteristik sollte diese Strecke perfekt, nicht perfekt, aber sehr gut dem Mercedes liegen. Und das war einfach überhaupt nicht der Fall. Und das hat mich so gewundert, warum Mercedes überhaupt keine Pace hatte. George Russell wurde da angewiesen, das Auto noch abzustellen. Lewis Hamilton ist Achter geworden. Also Toto Wolff hat gesagt, das war das schlimmste Rennen seit dem Wiederentstieg oder das schlimmste Rennwochenende für Mercedes seit dem Wiederentstieg 2010. Also ich glaube, rein leistungstechnisch kann man das so sagen. Sie hatten natürlich auch Rennwochenende, wo sie beide keine Punkte geholt haben. Aber ja, Mercedes überhaupt nicht da und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das macht halt diesen Ausfall von Leclerc doppelt so bitter, weil, wie gesagt, Ferrari halt sehr, sehr gute Chance aufs Podium gehabt hätte. Das wären Punkte gewesen, die man gut gemacht hätte. Der Abstand hätte 5 Punkte oder so betragen. Und ja, kann man jetzt nichts dran ändern. Man soll den Mund abputzen und weitermachen und versuchen es in Las Vegas, was dann nächste Woche ist, das Rennen besser zu machen. Ja, dann glaube ich, müssen wir noch kurz auf Fernando Alonso zu sprechen kommen. Also der Mann, nachdem sein letzten Rennen war schlechter für Aston Martin lief, hat man da wieder was abgeliefert, hat sich das Podium gesichert. Sergio Perez konsequent ausgetrickst, mit einem, ja, Fotofinish sich das Podium, das erste seit Sandford gesichert. Also Alonso wieder am Zaubern, aber man muss auch sagen, Lance Stroll mit einem sehr, sehr starken Wochenende mit P4. Nee, mit P5. Ja, P4 wurde ja Perez mit P5. Also für Aston Martin so eine kleine Wiederaufstehung mit P3 und P5. Auch Stroll wirklich im Quali da gewesen. Überragende Leistung vom Kanadier, der oft gebeutelt worden ist. Aber da ja, müssen wir ihn, wenn man kritisiert und auch zu Recht kritisiert, muss man dann aber auch loben können. Und ich glaube, das können wir. Also sehr, sehr starke Leistung von Lance Stroll. Auch Yuki Tsunoda mit einem starken Wochenende für AlphaTauri Siebter geworden. Wichtige Punkte im Kampf um, ja, im Kampf um Platz 8 ist es, meine ich, in der Konstrukteurswertung. Also für sie gelungen. Natürlich, was bitter war, war der Fakt, dass Ricciardo halt aus dem Rennen genommen worden ist. Weil wenn man sich seine Rundenzeiten angeguckt hat, die er im Rennen gefahren ist, also er hatte ja eine Runde Abstand, waren die sehr, sehr stark und er hätte sicherlich auch mit um die Punkte kämpfen können. Aber ja, trotzdem, all in all, muss ich sagen, bis auf das Fotofinish dann und halt die ersten 2 Runden eher ein langweiligerer Grand Prix. Ist halt so ein bisschen schade, weil Brasilien häufig eine Strecke ist, die Chaos bietet. Ja, wir müssen hoffen, dass das dann in Las Vegas und Abu Dhabi kommt. Las Vegas, das Rennen, was, wie schon eben angesprochen, nächste Woche stattfindet, wo Ferrari eine besondere Lackierung auspacken wird, die sie jetzt schon revealed haben. Sie fahren mit rot-weißen Rennoveralls und einem rot-weißen Livery. Also die weißen Stellen am Auto, die schwarzen Stellen, die jetzt am Auto sind, werden weiß und die weißen Stellen werden schwarz. Also der Ferrari-Schriftzug zum Beispiel auf dem Heckflügel, der weiß ist, beim normalen Livery wird schwarz und der Heckflügel wird weiß. Ja,
Ja,
es
wäre auch
ist.
schlecht, wenn die weiß bleiben würden.
Ja, das stimmt. Also an sich so, ich finde das Livery sieht jetzt eigentlich ganz cool. Also sieht ganz cool aus so, aber A, checke ich nicht, warum Ferrari das macht, weil sie haben schon dieses Jahr ein Livery gemacht in Monza. Das war halt wegen dem Le Mans-Sieg, das kann man auch irgendwo verstehen, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich fand das sah sehr, sehr cool aus, aber ich habe mir auch ein Oberteil davon ja, habe ich bekommen zum Geburtstag. Aber ich fand es halt auch ein bisschen unnötig. Aber das kommt man auch irgendwo verstehen, aber Las Vegas ist halt komplett unnötig, dass man dann ein Special Livery macht. Das kostet am Ende des Tages mir nur weiter Geld, weil ich mir das Modellauto davon kaufen werde. Aber ja, sonst frage ich mich so, warum halt, ne? Du kannst auch
Ja,
noch was zum Rennen sagen, ja, wenn du willst, ne?
ich find's auch nicht so nötig. Also, ich mag es, wenn man bei Heim-Grand Prix oder so, oder wie jetzt mit Le Mans-Sieg, dass man da Liveries macht. Finde ich völlig in Ordnung, weil ich finde immer noch, es sollte was Besonderes bleiben und nur zu besonderen Anlässen genutzt werden. Und jetzt dazu Promo, einen Livery zu so einem Grand Prix zu bringen, ja, fühle ich nicht so. An sich sieht es cool aus, ja, aber ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde es irgendwie einfach, ich finde irgendwie, es find, ich finde es schön, wenn es einfach was Besonderes bleibt. Ähnlich ist es mit den Helmdesigns. Also
Ja,
klar,
ja.
es ist cool, so viele Helmdesigns zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir mal gesagt haben, es ist doof, dass die Fahrer nur 3 Helmdesigns im Jahr haben dürfen. Das haben wir damit gezeigt, als es so war. Aber mittlerweile bin ich wieder der Meinung, dass man das reglementieren sollte, also dass man da eine Regelung festlegen sollte, dass vielleicht nicht 3, aber vielleicht höchstens 5 Special-Helme im Jahr, weil es wird einfach so viel, ein Fahrer fährt gefühlt jedes Rennen mit einem anderen Helm. Ja, ich finde es einfach cool, wenn sowas was Besonderes bleibt, dann ist es auch viel cooler, weil so geht irgendwie so der. Früher war, man hat immer so gesagt, boah, der und der hat jetzt einen Special-Helm, gucken die mal an, boah, geil. Und jetzt so, ja,
Das ist
achtet man
normal
da eigentlich
halt.
gar nicht mehr richtig drauf. weil es halt einfach so normal ist, dass jeder Fahrer irgendwo, egal ob man in Usbekistan oder sonst wo fährt, einen Special-Helm hat.
Da
Aber
zum Glück fahren sie noch nicht.
nee, zum Glück nicht. Aber ja, ansonsten zum Rennen muss ich sagen, ich habe von dem Rennwochenende habe ich wirklich fast gar nichts mitbekommen. Aston stark, sowohl im Quali als auch im Rennen, im Sprint, sowohl im Quali als auch im Sprintrennen, konnten sie es ja nicht so bestätigen, aber solange es im Hauptrennen und im Hauptqualifying lief, war es ja für sie sehr gut. Ich fand es stark, dass sie dass sie ihre Pace aus dem Training, aus dem Rennen, aus dem Qualifying mit ins Rennen nehmen konnten. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es geht eher ein bisschen weiter nach hinten. Bei Mercedes war ich, wie du gesagt hast, auch ziemlich erstaunt, dass sie da auf einer sonst so starken Strecke eigentlich, vor allem für Lewis Hamilton, so schwach waren. Hätte ich nicht gedacht. Und für Ferrari natürlich äußerst bitter. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Und natürlich für Leclerc und Ferrari bitter, dass das dann da so passiert. Wie du gesagt hast,
Das wäre so extrem
extrem gut gewesen, wenn da beide Autos drin gewesen wären und vermutlich auch beide vor dem Mercedes gelandet wären. So hat man jetzt halt ja nicht ganz das, was man wollte. Ja, sehr bitter, aber am Ende in Ordnung. Und ja, vorne unverändertes Bild, Max Verstappen auf 1. Und ich glaube, viel mehr hat das Ganze auch nicht hergegeben. Ja, Vegas in einer Woche. Bin ich mal gespannt, was das gibt. Kann ich wirklich gerade noch gar
Werden
nicht
wir dieses
einschätzen.
Rennen denn zusammen gucken? Wirst du wach werden?
Wann ist das? Ist das nicht irgendwie samstags oder so?
Nein, eher, das ist für die samstags nachts, also
Ah,
das
für
ist
die ist das
sonntags.
samstags, ja.
Ja, es ist um 7.
Ja, das kriegen wir, denke ich, vermarktet. Muss man mal gucken. Ist ja eh Länderspielpause, da geht eh nicht so viel. Müssen wir nochmal sprechen die Woche. Bis dahin haben wir aber ja auch noch eine Aufnahme definitiv. Und ja, damit würde ich sagen, war es das auch mit der Folge für diese Woche. Am Wochenende Bundesliga, dann Länderspielpause. Genießt das Wochenende, denn dann gibt es ein Wochenende nichts.
Doch,
Und
Formel 1.
ja, aber das ist ja auch nur morgens und dann hast du den ganzen Tag nichts.
Ja, true, true.
Und ja. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und bis dahin, ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Woche. Hoffentlich haben wir wieder einen tollen Bundesligaspieltag, ähnlich wie letzte Woche mit einigen Toren, Highlights und was auch immer. Leider keine Formel 1. Dafür nächste Woche. Dann die letzten beiden Rennen dieser Saison, hoffentlich mit einem positiven Abschluss für die Scuderia. Bis dann melden wir uns aber auch wieder. Und ich wünsche euch auch eine gute Woche und denkt immer dran, einfach mal abziehen.